Wenn wir die Gerichtsworte in Jeremia lesen, wirken sie auf den ersten Blick fern und hart. Namen wie Moab, Ammon, Edom oder Elam scheinen mit unserem Alltag wenig zu tun zu haben. Doch hinter diesen Nationen stehen geistliche Wirklichkeiten, verschiedene Gesichter einer Welt, die Gottes Volk verführt, bekämpft, sich über Gott erhebt und sich mit seinem Volk vermischt. Gerade darin wird deutlich, wie ernst Gott sein auserwähltes Volk nimmt, wie entschlossen er gegen alles vorgeht, was es von ihm wegzieht, und wie überraschend weit seine Barmherzigkeit reicht. Gottes Gericht über die Welt der fleischlichen Lust, Moab und Ammon. Moab und Ammon treten in der Schrift nicht aus dem Nichts hervor. Ihre Geschichte beginnt im Halbdunkel der Höhle, in der Lot mit seinen Töchtern lebt, abgeschnitten von der weiten Ebene, die er einmal begehrt hatte. In 1. Mose Kapitel 19 Verse 36 bis 38 heißt es, so wurden die beiden Töchter Lots von ihrem Vater schwanger. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab, er ist der Vater der Moabiter bis zu diesem Tag. Und auch die Jüngere gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben-Ammi, er ist der Vater der Kinder Ammons bis zu diesem Tag. In diesen wenigen Zeilen ist ein Ursprung gezeichnet, der von Angst, Kurzsichtigkeit und ungebändigter Begierde geprägt ist. Was als verzweifelter Versuch beginnt, Samen am Leben zu erhalten, wird zur Wurzel zweier Nationen, die später durch Lust, Götzendienst und Feindschaft zu bleibenden Gefahren für Israel werden. Der Boden, aus dem sie wachsen, ist nicht neutral, er ist durchdrungen von einer Begierde, die sich selbst rechtfertigt, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sieht und gerade darin ihre verderbliche Macht entfaltet. Moab als Nation ist ein Sinnbild für die Welt der fleischlichen Begierde, die das auserwählte Volk Gottes durch gierige Religionisten verdirbt und daran hindert, Gott auf seinem heiligen Weg zu folgen und mit ihm zu gehen. Moab war es, das Bileam, den heidnischen Propheten, anheuerte, um die Kinder Israels zu Fall zu bringen. Wenn Israel Jahrhunderte später in Schittim lagert, begegnet ihm diese alte Wurzel in neuer Gestalt. 4. Mose Kapitel 25 Verse 1 bis 3 beschreibt es nüchtern, und das Volk fing an Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Die Begierde tritt nicht roh und plump auf, sondern gebunden an Einladungen, Opferfeste, religiöse Formen. Moab ist hier wie eine Welt der Lust, die sich fromm kleidet, die Gemeinschaft anbietet und doch in die Anbetung fremder Götter hineinzieht. Die körperliche Unzucht und der geistliche Götzendienst greifen ineinander und die Grenze zwischen ihnen verschwimmt. Gottes Gericht, der Zorn, der entbrennt, das harte Wort an Mose, entspringt keiner launischen Strenge, sondern dem Schutz seines Volkes vor einer Lust, die nicht nur Körper, sondern Herz und Weg zerstört. Dass Gott so scharf reagiert, zeigt, wie ernst er die Macht der Begierde nimmt und wie eifersüchtig er seinen Weg mit den Seinen bewahrt. Neben Moab steht Ammon wie die andere Seite derselben Welt der Lust. Ammon mischt sich nicht nur ein, um zu verführen, sondern tritt kämpferisch gegen Israel auf, stellt Ansprüche auf sein Erbe und drängt es in die Enge. Psalm 83, 5 bis 6 lässt uns hören, wie viele dieser Völker in einem Chor der Feindschaft zusammenfinden, sie sprechen, kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, gegen dich einen Bund geschlossen. Die Lust, die bei Moab lockt und umgarnt, tritt bei Ammon in den Rüstungen der Feindschaft auf. Beides entstammt derselben Wurzel, einem Herzen, das Gott nicht vertrauen will, das sich selbst sichern will, sei es durch religiös verbrämten Genuss oder durch Kampf um Raum und Macht. Gottes Gericht über Moab und Ammon in Jeremia 48 bis 49 richtet sich darum nicht nur gegen gewisse Praktiken, sondern gegen ganze Denk- und Lebenswelten, die sein Volk aus der Hand Gottes herauslösen wollen. Diese Welten scheinen stabil zu sein. Moab vertraut auf seine Schätze, auf seine Religion, auf das, was es aufgebaut hat. In Jeremia 48, 7 heißt es, denn weil du auf deine Werke und auf deine Schätze vertrautest, sollst auch du eingenommen werden. Und Chemosh wird in die Gefangenschaft ziehen, seine Priester zusammen mit seinen Obersten. Das Vertrauen auf eigene Werke und Sicherheiten, auf religiöse Systeme und wirtschaftliche Stärke wird hier in einem Atemzug mit dem Götzen Chemosh genannt. Wo Begierde das Herz regiert, baut sich der Mensch auch religiös eine Welt, die letztlich um die eigenen Bedürfnisse kreist. Gottes Gericht entlarvt diese falschen Sicherheiten, indem er sie zerbrechen lässt, Städte fallen, Götter werden verschleppt, der Stolz verdampft. Für Israel ist das ein Schutz, der Gott, der sie erwählt hat, will nicht, dass sie an der Hand von Lust und Götzendienst gehen, und darum duldet er auch keinen dauerhaften Bund mit der Welt, die aus Moab und Ammon spricht. Seine Eifersucht ist die Eifersucht eines Bräutigams, der nicht bereit ist, seine Geliebte der Zerstörung durch falsche Lieben zu überlassen. So wurden die beiden Töchter Lots von ihrem Vater schwanger. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und gab ihm den Namen Moab, er ist der Vater der Moabiter bis zu diesem Tag. Und auch die Jüngere gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben-Ami, er ist der Vater der Kinder Ammons bis zu diesem Tag. Und Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs, und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein, und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Wer die Gerichte über Moab und Ammon liest, begegnet einem Gott, der die Macht der Begierde ernster nimmt, als wir es meist tun, und der doch nicht müde wird, selbst aus dem dunkelsten Hintergrund einzelne Menschen herauszurufen. Seine Strenge ist kein kaltes Prinzip, sondern der Schutz einer eifersüchtigen Liebe, sein Gericht über die Welt der Lust dient dazu, sein Volk frei zu halten und denen eine Tür zu öffnen, die wie Ruth den Schritt in seine Gegenwart wagen. In dieser doppelten Bewegung, Entlarven der Heiligkeit und überraschende Barmherzigkeit, liegt eine Hoffnung, die tiefer reicht als unsere Verstrickungen. Die Lust mag uns fesseln, doch Gottes Ziel ist nicht, uns an ihr zu überführen und stehen zu lassen, sondern uns herauszulieben in eine Geschichte, die bis in die neue Schöpfung hineinreicht. Edom und Damaskus, der alte Mensch und die Nähe zur Gemeinde. Edom trägt die Erinnerung an Esau in sich, den Bruder Jakobs, der das Erstgeburtsrecht für ein Linsengericht verkaufte und doch später mit Bitterkeit auf die Wahl Gottes reagierte. 1. Mose Kapitel 36 Vers 9 stellt nüchtern fest, dies sind die Generationen Esaus, des Vaters der Edomiter, auf dem Gebirge Seir. Was als Familiengeschichte beginnt, wird zur Linie einer Nation, die neben Israel herlebt, ihm geografisch nahum, geistlich aber innerlich in Konkurrenz. Edom ist wie ein Spiegel des alten Menschen, kraftvoll, stolz, verletzt, mit einem Gefühl, zu kurz gekommen zu sein und darum gegen Gottes Wege anzurennen. Während Jakob von Gott gebrochen und geformt wird, bleibt Esau in seiner natürlichen Stärke und in seinem Groll. Diese Haltung verliert sich nicht in der Geschichte, sie sedimentiert sich in einer ganzen Volksmentalität, die es nicht ertragen kann, dass Gottes Heil durch eine andere Linie geht als durch die eigene. Die Nation Ammon ist ein Sinnbild für die Welt der fleischlichen Begierde, die gegen Gottes auserwähltes Volk kämpft und es in den Götzendienst verführt. Sowohl Moab als auch Ammon stehen für die Welt der Begierde, das eine ist die fleischliche Welt mit Religion, die Gottes Volk verstrickt, das andere die fleischliche Welt, die gegen Gottes Volk kämpft. In den Psalmen wird diese innere Spannung laut. Psalm 137, 7 erinnert an Edom, das beim Fall Jerusalems höhnisch mitgerufen hat, Gedenke, Herr, den Kindern Edoms den Tag Jerusalems, die sagten, reißt nieder bis auf ihren Grund. Dieser Ruf entlarvt den alten Menschen, der die Schwäche des Volkes Gottes nicht mit Trauer, sondern mit Schadenfreude bedenkt. Er steht nicht offen im Lager der Feinde, aber er nutzt den Moment, um seinen alten Groll auszuleben. Gott lässt Edom nicht in dieser verdeckten Feindschaft stehen. In Jeremia 49, 16 heißt es über Edom, deine Furchtbarkeit hat dich betrogen, der Hochmut deines Herzens, der in den Felsenklüften wohnt, der die Höhe des Hügels innehat. Wenn du auch dein Nest hochbauen würdest wie der Adler, so werde ich dich von dort hinabstürzen, spricht der Herr. Der alte Mensch, der sich in Sicherheiten einbaut, seien es Tradition, Stärke oder Erfolgsbilanz, steht vor Gott nicht höher, sondern gefährlicher. Das Gericht über Edom ist damit zugleich eine Entlarvung all jener inneren Hochburgen, in denen der Mensch sich seinem eigenen Urteil überlässt, statt sich in Gottes Wahl zu bergen. Inmitten der Gerichtsworte tritt ein bemerkenswerter Ton hervor. Jeremia 49, 11 lässt uns hören, lass deine Weisen, ich will sie am Leben erhalten, und deine Witwen mögen auf mich vertrauen. Gott trennt zwischen der stolzen, kämpferischen Struktur Edoms und den Schwachen in seiner Mitte. Sein Gericht ist nicht blind, sondern unterscheidet. Er reißt die Felsenfestungen des Hochmuts nieder, aber er beugt sich zu den Unbeschützten, die durch diese Umbrüche ins Leere zu fallen drohen. Es ist, als würde er sagen, ich zerstöre, was euch trägt, aber ich vergesse nicht die, die in all dem nichts anderes haben als den Schrei nach Schutz. Darin wird etwas sichtbar vom Wesen göttlichen Gerichts, es ist scharf gegen den alten Menschen, aber es schirmt die ab, die nichts vorzuweisen haben als ihre Bedürftigkeit. Das entzieht dem alten Menschen jede Ausrede, er kann sich nicht mehr hinter denen verbergen, die tatsächlich schwach sind, und bleibt mit seinem Stolz allein vor Gott. Damaskus stellt eine andere Art von Nähe dar. Diese Stadt ist keine Geschwisternation wie Edom, sondern ein wichtiger Nachbar Israels, politisch und wirtschaftlich verknüpft, zeitweise Verbündeter, zeitweise Gegner. Sie steht für eine Welt, die dicht an der Gemeinde Gottes entlangläuft, an ihr verdient, sich mit ihr arrangiert, ohne selbst zu Gottes Volk zu gehören. Jeremia 49, 23 bis 24 zeichnet ein Bild dieser Stadt, die sich sicher fühlte und nun von innerer Schwäche ergriffen wird, über Damaskus, bestürzt sind Hamat und Apat, denn sie haben eine schlimme Nachricht gehört, sie verzagen, im Aufruhr ist das Meer. Es kann sich nicht beruhigen. Damaskus ist erschlafft, sie wendet sich zur Flucht, zitternd hat sie ergriffen, Angst und Wehen haben sie ergriffen wie eine Gebärende. Die Nähe zu Gottes Volk, die Handelsbeziehungen, die Bündnisse, all das erweist sich als keine tragfähige Sicherheit, wenn Gott seine Hand zum Gericht ausstreckt. Die Stadt, die so selbstverständlich in den regionalen Gleichgewichten kalkuliert hatte, erfährt, dass es eine Ebene gibt, auf der politische Nähe zur Gemeinde nichts nützt. Dies sind die Generationen Esaus, des Vaters der Edomiter, auf dem Gebirge Seir. Gedenke, Herr, den Kindern Edoms den Tag Jerusalems, die sagten, reißt nieder bis auf ihren Grund. Das Bild von Edom und Damaskus erinnert daran, wie subtil der alte Mensch in uns und um uns herum wirkt, Malachi kämpferisch und verletzt, Malachi freundlich und hilfreich, aber immer geneigt, an die Stelle des stillen Vertrauens auf Gott zu treten. Gottes Gericht über diese beiden Räume ist nicht dazu da, uns in Angst vor der Welt zu halten, sondern um uns aus der Faszination für Stolz und Nähe zu lösen. Indem er die Festungen der Überheblichkeit niederreißt und die Paläste der Nähe in Frage stellt, öffnet er einen Raum, in dem seine Wahl, seine Gnade und seine fürsorgliche Kenntnis der Schwachen neu aufscheinen. Darin liegt eine stille Ermutigung, die Gemeinde muss weder ihren alten Menschen schützen noch ihre Zukunft an die Mächte ihrer Umgebung binden, sie darf mit leeren Händen vor dem Gott stehen, der richtet und doch sagt, sie mögen auf mich vertrauen. Arabien und Elam, Vermischung, Feindschaft und die Hoffnung der wiederhergestellten Nationen. Arabische Stämme wie Kedar und die Königreiche von Hazor treten in der Schrift oft am Rand der großen Heilsgeschichte auf und doch sind sie eng verwoben mit dem Leben Israels. 1. Mose Kapitel 25 Vers 13 nennt Kedar unter den Söhnen Ismaels, und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Generationen, der erstgeborene Ismaels Nebajot, dann Kedar und Adbil und Mibsam. Kedar steht für Nomadenleben, für Zelte, Herden, Handel, für eine Welt, die nicht frontal gegen Gottes Volk kämpft, sondern mit ihm handelt, Wege kreuzt, Interessen teilt. Hazor wiederum erscheint in Josua 11 als Hauptstadt eines ganzen Königskomplexes, der mit Israel in Konflikt gerät, aber zugleich mitten in dessen Landraum liegt. In jener Zeit kehrte Josua um und nahm Hazor ein, und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war damals die Hauptstadt all dieser Königreiche. Hier wird eine Welt sichtbar, die weder eindeutig Feind noch Freund ist, sondern eine Zone der Vermischung, in der sich Gottes Volk leicht verliert, wenn es die Unterscheidungskraft einbüßt. Arabien ist ein Sinnbild für die Welt, die sich mit dem Volk Gottes vermischt. Jeremia 49, 28 bis 29 lässt diese vermischte Welt sprechen, über Kedar und über die Königreiche von Hazor, die Nebukadrezar, der König von Babel, geschlagen hat, so spricht der Herr, macht euch auf, zieht hinauf gegen Kedar und vernichtet die Söhne des Ostens. Ihre Zelte und ihre Herden werden sie nehmen, ihre Zeltdecken und all ihre Gerätschaften und ihre Kamele, und man wird ihnen zurufen, Schrecken ringsum. Was hier erschüttert wird, sind nicht mächtige Stadtmauern, sondern Zelte, Herden, Handelsgüter, all das, was das mobile, geschäftige Leben dieser Welt trägt. Gott greift durch die Chaldäer in eine Struktur ein, die für Israels Alltag so vertraut war, mit ihr wurde gehandelt, durch sie floss Wohlstand, an sie gewöhnte man sich als an einen selbstverständlichen Hintergrund. Das Gericht macht sichtbar, dass auch diese Sphäre nicht neutral ist. Vermischung mit ihr ist nicht harmlos, weil sie schleichend die Identität des Volkes Gottes aushüllt. Das hat so schließlich eine Wohnung der Schakale und eine ewige Wüste wird, zeigt, wie ernst Gottes meint, wenn er die Zone der unauffälligen Vermischung entlarvt und nicht einfach als unvermeidlichen Randbereich stehen lässt. Elam dagegen tritt mit ganz anderem Profil auf. 1. Mose Kapitel 10 Vers 22 zählt Elam unter den Söhnen Sems, die Söhne Sems, Elam und Assur und Arpachschad und Lut und Aram. In der weiteren Geschichte erscheint Elam als Teil großer Reiche, als militärische Macht, als Gegner Israels. In Jeremia 49, 35 kündigt der Herr an, siehe, ich zerbreche den Bogen Elams, den Anfang ihrer Kraft. Der Bogen steht für militärische Schlagkraft, für eine Stärke, die sich im Kampf bewährt. Wie bei anderen Nationen richtet Gott nicht nur einzelne Taten, sondern die ganze Struktur eines Vertrauens, das auf Waffen, auf Bündnisse, auf menschliche Konzeptionen setzt. Das Zerbrechen dieses Bogens ist ein Schlag in das Herz eines Systems, das sich durchgesetzt glaubte. Gottes Gericht über Elam ist damit auch eine Botschaft an sein Volk, selbst dort, wo Mächte unantastbar scheinen, wo ihre militärische Sicherheit den Horizont beherrscht, behält der Herr das letzte Wort. Die Worte in Jeremia 49 gehen weiter, und ich werde Schrecken über Elam bringen vor ihren Feinden und vor denen, die nach ihrem Leben trachten, und ich werde Unheil über sie bringen, meine Zornglut, spricht der Herr. Und ich werde das Schwert hinter ihnen hersenden, bis ich sie vertilgt habe. Und ich werde meinen Thron in Elam aufstellen und werde den König und die Obersten von dort vernichten, spricht der Herr. In dieser dichten Formulierung verbinden sich Gericht und eine überraschende Wendung. Dass Gott seinen Thron in Elam aufstellt, bedeutet nicht, dass er Elams Macht legitimiert, sondern dass er mitten in der zerbrechenden Ordnung seine eigene Herrschaft etabliert. Wo das eigene System zusammenbricht, entsteht Raum für eine neue Mitte. Und eben an dieser Stelle leuchtet eine Verheißung auf, die über das unmittelbare Gericht hinausweist, aber am Ende der Tage werde ich die Gefangenschaft Elams wenden, spricht der Herr. Dasselbe Muster, das wir bei Mob und Ammon gesehen haben, wiederholt sich, Gott zerbricht, was Menschen stark macht, und öffnet zugleich eine Tür für eine zukünftige Wiederherstellung. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihren Generationen, der erstgeborene Ismaels Nebajot, dann Kedar und Adbel und Mibsam. In jener Zeit kehrte Josua um und nahm Hazor ein, und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war damals die Hauptstadt all dieser Königreiche. Die Bilder von Kedar, Hazor und Elam holen die Gemeinde aus zwei Illusionen heraus, der Illusion, Vermischung sei harmlos, solange sie nützlich ist, und der Illusion, feindliche Macht sei endgültig. Gottes Eingreifen in die Zonen der Nähe wie in die Zentren der Feindschaft zeigt, dass er beides nicht stehen lässt, er löst sein Volk aus Verflechtungen, die seine Identität untergraben, und er zerbricht die Bögen der Mächtigen, um seinen Thron aufzurichten. Zugleich bewahrt er sich einen weiten Blick auf die Nationen, der über das Gericht hinausreicht. Diese Aussicht auf wiederhergestellte Völker am Rand der neuen Stadt ist keine romantische Kulisse, sondern Ausdruck eines Herzens, das Gericht und Gnade nicht gegeneinander ausspielt. Wer sich in diese Perspektive hineinstellen lässt, kann gelassen und wach zugleich leben, nüchtern gegenüber Vermischung, unbeeindruckt von Drohgebärden und doch offen für die Möglichkeit, dass Gott gerade dort, wo heute noch Zelte und Bögen gegen ihn stehen, morgen schon Menschen und Nationen sammelt, deren Herrlichkeit einmal in das Licht des Lammes hineinströmen wird. Herr Jesus Christus, vor deinem Wort über Gericht und Strafe erkennen wir, wie ernst Sünde in deinen Augen ist und wie sehr du dein Volk liebst und schützt. Du entlarvst die Lust dieser Welt, den stolzen alten Menschen, die gefährliche Nähe und Vermischung mit Systemen, die dich nicht ehren, und du zerbrichst falsche Sicherheiten, damit der Weg zu dir frei wird. Zugleich staunen wir über deine Barmherzigkeit, die Ruth aus Moab, die Waisen und Witwen in Edom und einen zukünftigen Überrest aus den Nationen umfasst. Stärke das Vertrauen darauf, dass deine Gerechtigkeit und deine Liebe niemals gegeneinander stehen, sondern sich im Kreuz und in deiner Wiederkunft voll entfalten werden. Bewahre dein Volk mitten in einer widersprüchlichen Welt und lass deine Gemeinde heute ein helles Zeugnis deiner Heiligkeit und deiner Gnade sein, das Menschen aus allen Völkern in deine rettende Nähe zieht. Richte den Blick immer wieder auf die kommende Herrlichkeit des neuen Jerusalem, damit die Gegenwart vom Licht deiner Zukunft erhellt wird. Amen.